Predigen über Galater 6, Verse 7 bis 10, nicht ganz unbekannte Verse. Falls ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt einfach den Epheserbrief auf und geht eine Seite zurück, dann habt ihr die Stelle. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an jedermann Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Und die Hausgenossen des Glaubens sind einfach nur die Christen. Hausgenossen, ein bisschen altes Wort, aber ist ja auch schon 2000 Jahre alt, der Brief, und dann muss man dem Paulus das vielleicht nachsehen, dass er da etwas alte Vokabeln verwendet hat. Ja, ich hoffe, wahrscheinlich können sich viele doch nicht mehr daran erinnern, was ich letzten Sonntag gepredigt habe, weil viele ja auch gar nicht da waren. Da ging es jedenfalls um Hebräer 4, Vers 12, dass das Wort Gottes scharf ist wie ein zweischneidiges Schwert und alles Mögliche durchtrennt und nicht zuletzt eben auch für eine Trennung sorgt zwischen Seele und Geist. Und ich möchte gerne heute irgendwie so ein bisschen weiter so in diese Richtung predigen, wofür das Wort Gottes irgendwie da ist und wie man es erleben kann, dass man im Glauben wächst. Und jetzt geht es dann halt ganz speziell auch darum, was es eigentlich bedeutet, auf den Geist zu säen. Und ich hatte euch letztes Mal schon eine Geschichte erzählt und die möchte ich heute tatsächlich nochmal erzählen, auch wenn das vielleicht schlechter Stil ist für Prediger. Aber ich hatte so das Gefühl, dass es echt wichtig ist und das verfolgt mich total und könnte mir vorstellen, dass ich das noch irgendwie 10.000 Mal sagen werde in diesem Jahr, weil mir das einfach so ein richtiges Reden Gottes geworden ist. Und zwar war ich vorletzten Samstag in Gießen, da hatten wir ein UFO-Gesamttreffen, JFI-Gesamttreffen, also mit allen Leitern und Regioleitern und so. Und wir sind morgens da mit dem L-Kreis zu McDonald's gegangen, um einen Kaffee zu trinken. Und da war natürlich dann auch Paddy dabei. Und ich weiß nicht, Paddy werden wahrscheinlich viele von euch kennen, vom Freakstock und so. Ist auch in unserem Leitungskreis bei Jesus Freaks International und Pastor der Jesus Freaks Bielefeld, bei Kraftwerke-Gemeinde, wie sie jetzt heißen. Und Paddy ist ja so jemand, der sehr an Muskelsport interessiert ist. Und es gibt auch manche Leute, manche von seinen Freunden nennen ihn auch den Muskelpastor, weil er halt irgendwie so der 120-Kilo-Mann eben ist und die ganze Zeit am Pumpen ist. Und das ist irgendwie so sein ganz, ganz großes Thema. Immer wenn man mit Paddy redet, kommt irgendwann mal eine Geschichte aus dem Bodybuilding-Studio oder aus dem Bodybuilding-Bereich. Und wir gingen da so her und irgendwann so ziemlich aus dem Off irgendwie fing er an, so ja, wenn man Muskeln aufbauen will oder wenn man abnehmen will oder egal, was man irgendwie machen will, so im sportlichen Bereich, es ist immer 75% Ernährung und 25% Bewegung. Wenn du irgendwie die ganze Zeit am Pumpen bist und dir voll Mühe gibst, aber du isst nicht genug, dann wirst du niemals Muskeln aufbauen. Und auf der anderen Seite, wenn du die ganze Zeit irgendwie am Joggen bist und danach irgendwie platt nach Hause kommst und erstmal irgendwie eine doppelte Mantaplatte isst, dann wirst du auch nicht abnehmen. Und wäre wohl immer das gleiche Prinzip, 75% Ernährung, 25% Bewegung. Und ich dachte da in dem Moment gar nicht so großartig drüber nach, aber als ich dann später mal gebetet habe, kam das irgendwie wieder. Und ich dachte so, hey, das ist doch eigentlich im geistlichen Bereich wie etwas unheimlich Ähnliches. 75% ist Ernährung, dass wir das Wort Gottes aufnehmen, dass wir unserem Glauben etwas geben, woran er wachsen kann. Und dann gibt es natürlich auch noch anderes, was wichtig ist, dass man das Wort Gottes dann lebt und dass man für die Sachen tut, die Gott einem sagt. Aber wenn die Ernährung nicht stimmt, kann der Glaube letzten Endes nicht wachsen. Und Paulus sagt das ja im Römer 10 auch sehr, sehr deutlich, dass der Glaube aus der Predigt kommt und die Predigt aber aus dem Wort Gottes und dass es eben letzten Endes das Wort ist, das den Glauben aufbaut und dass wir da nicht drum rumkommen. Wenn wir uns als Christen falsch ernähren, dann wird es nicht passieren, dass der Glaube wächst. Und jetzt will ich damit natürlich nicht sagen, dass es als Christ gar nicht geht, irgendetwas anderes zu machen oder sich mit irgendetwas anderem zu beschäftigen als dem Wort Gottes. Und dass man jetzt möglichst irgendwie auf jeder Fahrt Predigtkassetten hören sollte und irgendwie zu Hause immer in jedem Zimmer eine aufgeschlagene Bibel haben sollte und kein Fernseher mehr oder so. Das wäre ja auch Quatsch. Aber ich glaube schon, dass es für unseren Glauben wichtig ist, dass wir immer wieder etwas aufnehmen von dem Wort Gottes und dass man sich eigentlich nicht darüber wundern muss, wenn man jetzt nur Fernsehen guckt oder irgendwie den ganzen Tag irgendwelche Ballerspiele spielt, dass man dann letzten Endes vielleicht schlecht schläft, aber dass der Glaube nicht großartig aufgebaut wird. Weil irgendwie der Glaube wird einfach aus dem Wort Gottes ernährt. Und erst wenn wir das Wort Gottes aufnehmen, wenn immer wieder irgendwie ein Reden Gottes da ist, dann wird es auch passieren, dass der Glaube stärker wird. Und Paulus sagt ja jetzt, man kann als Christ eigentlich beides machen. Man kann auf den Geist säen oder man kann eben auf das Fleisch säen. Und das, was er sagt, finde ich eigentlich sehr faszinierend. Er sagt, wenn wir auf den Geist säen, dann werden wir vom Geist ewiges Leben kriegen. Und es gibt im Griechischen immerhin drei Wörter für Leben. Das eine ist Bios, das andere ist Psyche und das dritte ist Zoe. Und das, was Paulus hier benutzt, ist Zoe. Und Zoe, das ist so dieses Leben, was nur Gott bringen kann. Das ist das Leben, von dem Jesus sagte, wie er es da gekommen ist, damit wir Leben haben, und zwar in Fülle und richtig reichlich und unheimlich viel davon. Also dieses Zoe-Leben ist wirklich etwas, was für uns als Christen da ist und was Gott in unser ganz normales Leben hineinbringen will. Und dieses Zoe-Leben ist etwas ganz Fantastisches eigentlich. So, das ist das, was bestimmt jeder Mensch haben will. Das heißt irgendwie, dass man zufrieden sein kann in den Umständen, in denen man gerade drin ist. Dass man glücklich sein kann, auch wenn andere Leute irgendwie traurig wären. Dass man irgendwie keine Angst haben muss, auch wenn irgendwie alle anderen Leute irgendwie vor Angst um einen herum schlottern. Und dass es total egal ist, in welchen Umständen man gerade drin ist. Und dass es ganz egal ist, was die anderen Menschen irgendwie von einem sagen. Dass man dieses Leben Gottes hat und in jedem Umstand, in dem man gerade drin ist, eigentlich genug hat, weil immer etwas von Gott kommt. Und das ist etwas total Geniales. Und es heißt aber eben auch, dass wir als Christen dieses Leben nicht total automatisch haben, sondern dass wir auch den anderen Weg gehen können. Und wenn Paulus hier davon redet, dass man aufs Fleisch sät, dann bedeutet das eigentlich nichts anderes, als dass man auf die Sachen sät, worauf man gerade selber Bock hat. Dass es gerade gar nicht mehr irgendwie um das geht, was Gott in seinem Wort sagt, sondern dass irgendwie wir auf dieses kleine Stimmchen in unserem Kopf hören, das uns so alle möglichen Sachen sagt und dass so der erste Gedanke immer der beste Gedanke ist und dass letzten Endes daraus Zerstörung kommen wird. Und es heißt hier Verderben, in anderen Bibelübersetzungen heißt es sogar Tod. Und das heißt natürlich nicht, dass man irgendwie sofort stirbt, wenn man jetzt irgendwie etwas anderes macht, als Gott das haben möchte. Sondern es heißt irgendwie, dass ein Leben, das sich nicht an Gottes Wort ausrichtet und das nicht irgendwie nach Gottes Maßstäben gelebt wird, letzten Endes im Chaos enden wird. Und ich glaube, so ein Leben will eigentlich keiner haben. Das ist so das, dass man dann irgendwie mit 86 dann auf der Intensivstation liegt und dann verschiedene Geräte angeschlossen ist und sich denkt, ja meine Güte, endlich ist es vorbei. Das war echt irgendwie ein ganz schön hartes Leben. Da war ja bloß Arbeiten und Stress und irgendwie 5 Scheidungen hinter mir und alles war eigentlich total für den Arsch, dieses Leben. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das ist so dieses Leben, wo es hingehen wird, wenn man sich überhaupt nicht irgendwie um Gottes Wort kümmert und wenn immer bloß das irgendwie wichtig ist, was wir selber wollen. Aber auf der anderen Seite eben, da wo man diesen Weg Gottes geht, da wo man das tut, was Gott uns sagt, da wird es besser aussehen. Kann natürlich sein, dass die Umstände immer noch scheiße sind. Kann sein, dass man immer noch mit 86 dann da irgendwie auf der Intensivstation lebt. Aber dass man vielleicht trotzdem, ist der Geist Gottes dann da und man kann trotzdem irgendwie noch glücklich sein, so in den absolut schlimmsten Umständen. Und man wird nicht auf ein Leben zurückblicken, das jetzt ein völliger Scherbenhaufen gewesen ist, sondern man hat am Ende des Lebens seinen ganzen Schatzkiste voller Erfahrungen mit Jesus gesammelt und man hat viele gute Sachen, wie viele positive Dinge, auf die man irgendwie zurückblicken kann, wo Gott eingegriffen hat. Man hat viele Zeugnisse zu erzählen und es ist total genial. Ich hatte mal so eine Seelsorgerin, fällt mir dabei gerade ein, die war an Parkinson erkrankt und die war halt irgendwie auch ziemlich schlimm krank da und ist auch ins Krankenhaus gekommen und eigentlich so eine Situation, in der man ja normalerweise echt verzweifeln würde, weil es ist ganz klar, irgendwie so den Tod vor Augen und eigentlich ist alles total schlimm und trotzdem hat sich irgendwie ihre halbe Station bekehrt, weil sie irgendwie total glücklich war in ihrem Krankenzimmer. Und die Umstände waren eigentlich total katastrophal irgendwie, aber sie hatte einfach dieses Zoo-Erleben, irgendwie da war einfach dieses Leben in ihr, aber Gott war da und obwohl die Umstände total schlimm waren, war letzten Endes doch so ein Triumph da und man konnte sich immer noch freuen, auch wenn äußerlich alles scheiße ist. Und das ist das, wo wir hinwollen. Das ist das, wo wir als Gemeinde hinwollen. Das ist das, wo ich ganz persönlich hin will. Ich will dieses Leben echt haben, dieses Zoo-Leben. Und Paulus sagt, es ist möglich, das zu haben, wenn wir einfach ganz konsequent ein Leben leben, in dem wir auf den Geist säen. Und früher habe ich das nie kapiert. Ich weiß nicht, ich denke, ihr habt alle mal den Galaterbrief gelesen, oder? Irgendjemand hier, der den noch nicht gelesen hat? Okay. Die meisten von uns haben den Galaterbrief schon gelesen. Und jedenfalls, mir ging das immer so, ich habe gar nicht verstanden, was der Paulus da meint. Mir war das immer total unklar, was er jetzt meint, wenn er von Fleisch redet und dann redet er wieder von Geist. Und ich dachte so, Fragezeichen, meint er jetzt irgendwie den Heiligen Geist oder meint er irgendwie den menschlichen Geist oder gibt es da noch irgendwie was total anderes? Ist das vielleicht irgend so ein Prinzip oder so? Und ich wusste nie so richtig, was er eigentlich meint. Und jetzt so in den letzten Monaten irgendwie ist mir ein Kronleuchter nach dem anderen aufgegangen und auf einmal habe ich sehr vieles von dem verstanden, was er da in dem Galaterbrief meint und diese ganzen Unterschiede kapiert. Und ich glaube, ich werde wahrscheinlich jetzt die nächsten Wochen öfter mal über den Galaterbrief predigen, weil ich einfach total begeistert davon bin. Und es ist einfach, dass dieser geistliche Bereich irgendwie des Lebens, dass es das ist, was mit Gott zu tun hat, im Gegensatz zu dem, was fleischlich ist, dass das ist, was es mit dem Menschen zu tun hat und was so diese ganz normale Welt ist, aus der wir natürlich auch irgendwo beeinflusst werden, wo auch Inputs rauskommen, aber auf der anderen Seite eben der geistliche Bereich, das, was der Bereich Gottes ist. Und Paulus sagte mir, dass wir auf diesen Bereich säen können und das heißt für mich, dass man zunächst einmal natürlich Saatgut braucht und dass man dann das Saatgut ausbringen muss, und dass dann letzten Endes diese Saat aufgehen wird und dass die Frucht dabei herauskommt, nämlich dieses ewige Leben, dieses Leben in einer total hohen, genialen Qualität. Und wenn wir ein bisschen weiter vorblättern, dann sehen wir, Jesus hat mal eine Predigt gehalten, wo er vom Sämann redet und er sagte, Sämann bringt das Saatgut aus und er sät und manches geht auf und manches geht aus verschiedenen Gründen nicht auf. Und nachher kommen seine Jünger zu ihm und sagen, Meister, was heißt das denn? Und er sagt ihnen und er erklärt es ihnen und sagt, hey, das Saatgut, was der Sämann ausbringt, das ist das Wort Gottes. Und ich glaube, dass es hier genau das Gleiche ist. Das Saatgut, das wir haben können, um es auf unser Leben auszusäen, auszuwerfen und auszustreuen, das ist das Wort Gottes. Wenn wir immer ein Wort Gottes haben, wo wir sagen können, ja, das ist jetzt wirklich meins, irgendwie, das ist etwas, was ich glaube, das ist ein Wort, dem ich total vertraue, dann ist das nichts anderes, als dass man Saatgut für sein geistliches Leben in der Hand hält. Und deswegen ist die Ernährung so wichtig, deswegen ist es so wichtig, dass man immer wieder Wort Gottes aufnimmt, damit wir eine ganze Handvoll Saatgut haben, die wir nachher ausbringen können. Und wenn wir die Saat in der Hand haben, ist es eben wichtig, dass sie ausgestreut wird. Und ich denke, da kommt ein kleiner Prozess ins Spiel. Das erste ist, dass man sich erst einmal zu seinem Glauben bekennt. Und viele von den Charismatikern sagen, oder nennen das Proklamieren. Und nachher im letzten Schritt eben, dass man das, was man glaubt und wo man sich schon zu bekannt hat, dass man das auch tut. Und wenn man dann erst einmal da drin ist, dass man es tut, dann wird es passieren und wird auch solche Früchte des ewigen Lebens kommen und dass immer mehr von dieser hohen Lebensqualität da ist. Und ich möchte euch ein Beispiel bringen, um das mal ein bisschen klarer zu machen, weil ich mir vorstellen konnte, dass das eventuell etwas komplex ist und hatte jetzt gerade beim Zeugnisteil schon gedacht, meine Güte, vielleicht bin ich mit dem Zeugnis, vielleicht bin ich ja mit dieser Geschichte total falsch, weil ihr alles total mutige Leute seid. Aber mir ist halt so aufgefallen, dass das bei mir in meinem Leben ein bisschen anders ist und dass ich auch viele Leute in der Gemeinde kenne und über die Gemeinde hinaus, die echt Probleme damit haben, zu dem zu stehen, was sie wirklich glauben. Und es gibt ja in christlichen Kreisen sogar einen Fachbegriff dafür, so häufig taucht das auf, und zwar nennt man das Menschenfurcht. Und Menschenfurcht bedeutet einfach nichts anderes als das, ja, man hat einen Glauben, man hat eine Überzeugung, man hat feste Wertmaßstäbe, und man kann die einfach nicht rüberbringen. Kaum, dass man dann vor jemandem steht und der hat eine andere Meinung, zerfällt das alles und man merkt so, das ganze Selbstbewusstsein geht irgendwie total den Bach runter und man fängt an rumzustottern und sagt, ja, vielleicht hast du doch recht und ich ziehe mein christliches T-Shirt wieder aus und schlag meine Heckscheibe ein, damit irgendwie der fromme Aufkleber da runterkommt. Und das war's dann halt einfach. Und ich denke mir, so ein Problem hat vielleicht nicht jeder, aber jeder wird irgendwo ein geistliches Problem haben oder jeder wird irgendwo ein moralisches Problem haben. Und ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, einen Weg darüber wegzukommen. Das Erste, was man eben machen muss oder das Erste, was man braucht, um es aussehen zu können, ist einfach der Same. Und wenn man viel im Wort Gottes liest, dann wird man merken, es gibt so ein paar Bibelstellen, die sich ganz konkret mit Menschenfurcht befassen und wo das Wort Gottes ganz klare Sachen sagt. Eine zum Beispiel habe ich mir aufgeschrieben hier, ich habe irgendwie ganz viele Bibelstellen vorne in meiner Bibel aufgeschrieben, damit ich die auch wiederfinde, ist 2. Mose 22, Vers 3, wo Gott sagt, du sollst nicht der Mehrheit zum Bösen folgen. Und wenn jetzt irgendwie die Mehrheit meiner Freunde dabei ist, ganz schlimme Sachen zu machen, dann heißt das noch lange nicht, dass ich mich irgendwie da reinziehen lassen muss und dass ich mitmachen muss. Oder wenn auf dem Arbeitsplatz irgendwie meine Kollegen die ganze Zeit irgendwie am Lästern sind und irgendwie schlimme Sachen erzählen, dann heißt das noch lange nicht irgendwie, dass ich mich dazusetzen muss und auch mal irgendwie die Geschichten zum Besten geben muss, irgendwie die mir unter der Hand als Seelsorgegeheimnis anvertraut worden sind. Sondern dann heißt das irgendwie natürlich, ich muss das nicht machen, sondern ich soll nicht der Mehrheit zum Bösen folgen. Und wenn ich glaube, dass die Mehrheit was ganz Beschissenes macht, dann muss ich das nicht mitmachen. Und das ist eigentlich so ein Same, den man haben kann, dass man das in der Hand hat und weiß, hey, Gottes Wort an mich ist, du sollst das nicht machen. Und wenn Gottes Wort das sagt, dann kann ich dem vertrauen und dann muss es möglich sein, dass das wirklich funktioniert. Oder eine andere Stelle, die mich immer sehr angesprochen hat, Apostelgeschichte 5. Da sind die Apostel, Petrus und wohl noch andere Apostel, gerade im Gefängnis und sie haben das Wort Gottes verkündigt und sie haben in den Hauskreisen und auf der Straße und im Tempel überall von Jesus erzählt und gepredigt. Und dann sind sie verhaftet worden und ausgepeitscht worden. Man hat ihnen gesagt, hier Leute, das geht gar nicht. Irgendwie hier wird nicht mehr gepredigt, schon gar nicht über Jesus. Und ihr haltet jetzt einfach mal die Klappe. Und mitten in der Nacht kommt ein Engel des Herrn und bringt sie aus dem Gefängnis raus. Und das Erste, was sie machen, ist weiter predigen. Und dann predigen sie und predigen sie und predigen sie. Und mitten in der Predigt kommen auf einmal wieder Leute irgendwie vom hohen Priester. Und diesmal haben sie sich nicht getraut, sie festzunehmen, sondern haben bloß gesagt, bitte, bitte, kommt doch mal mit irgendwie vor den hohen Rat. Weil nämlich die Apostel schon so viele Nachfolger hatten. Und dann hatte der hohe Priester Angst, wenn ich die erst verhaften lasse, dann steinigt mich das Volk vielleicht noch. Und jedenfalls kommen sie dann wieder irgendwie so vor dieses Gericht und werden wieder davor gestellt und die Leute sagen ihnen, meine Güte, wir haben euch doch verboten, über diesen Jesus zu reden. Und was macht ihr Penner? Ihr geht raus und predigt weiter über diesen Kerl. Das geht doch nicht. Und dann sagen sie etwas total Mutiges, nämlich, hey, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Boah, und ich denke mir, in so einer Situation, irgendwie, wo der Rücken irgendwie noch ein bisschen blutet und man gerade irgendwie aus dem Gefängnis rausgekommen ist, steht man wieder vor dem Gericht und was sagen sie? Ja, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und dann beraten die so ein bisschen in dem Gericht und sagen, okay, geht wieder, aber predigt nicht mehr über den Namen Jesu und haben ihm nochmal irgendwie ein paar Schläge gegeben. Und dann gehen sie raus von dieser Gerichtsversammlung und predigen über Jesus. Hey, und das finde ich total cool. Also diese totale Unabhängigkeit eigentlich so von dem Willen der Menschen, irgendwie so dieses völlige, heftige, göttliche Leben, dass es ihnen ganz egal gewesen ist, was die gesagt haben. Wir müssen das tun, was Gott sagt. Und wenn ihr uns jetzt umbringt oder noch tiefer ins Gefängnis schmeißt oder uns irgendwie voll in Stücke haut oder so, das ist uns total Latte. Solange wir irgendwie noch einen Mund haben, werden wir weiter predigen. Und was ich auch heftig finde, gerade wo ich jetzt irgendwie, also ich weiß nicht mehr, welches Zeugnis das war, da wird die Reaktion dieser Priester beschrieben und es heißt irgendwie, als sie ihnen das Evangelium verkündigt haben und gesagt haben, hey, wir werden weiter predigen, da ging es ihnen durchs Herz und sie waren total berührt und dann die Reaktion darauf war, ja, wir müssen die umbringen. Hey, und das ist echt manches Mal so, dass wir als Menschen so drauf sind. Wenn uns etwas total anspricht, machen wir eigentlich das ganz falsch und sagen so, nee, da will ich nichts mit zu tun haben. Ey, das geht mir so nah, das macht mich ja voll fertig. Irgendwie, dann bringe ich dich lieber um oder hau dir einen aufs Maul oder was weiß ich was. Hey, und es ist einfach eine Reaktion, mit der man rechnen muss. Und wenn man dann halt seinen christlichen Desktop da auf dem Computer hatte oder dann in der Bank irgendwie was erzählt, dann kann das voll sein, dass die Leute dicht machen und dass sie auf einmal gegen uns sind, einfach weil sie angesprochen sind und damit nicht klarkommen. Aber dann müssen wir trotzdem nicht klein beigeben, sondern können trotzdem immer noch sagen, hey, ich mach weiter. Und das ist so der erste Schritt. Wenn wir dieses Wort Gottes in der Hand haben und sagen, hey, dem kann ich glauben, dem kann ich vertrauen, wenn Gott das sagt, dann muss das gehen. Wenn Gottes Wort sagt, du musst nicht der Menschenmenge zum Bösen folgen, dann mache ich das nicht. Und wenn Gottes Wort sagt, es ist wichtiger oder besser Gott zu gehorchen, als den Menschen zu gehorchen, dann muss es möglich sein. Und dann werdet ihr feststellen, es kommt sofort ein Konflikt. Man hört das vielleicht im Gottesdienst und denkt sich ganz aufgebaut in der frommen, heiligen Atmosphäre, ja genau, das ziehe ich jetzt durch. Und ich werde auf jedes meiner T-Shirts mit Textilfarbe Jesus lebt draufschreiben und ich werde Window-Color-Bilder irgendwie in mein Auto kleben und in meine Fenster sowieso. Und ich werde jetzt super heilig sein und ich werde ganz fromm mit jedem Menschen über Jesus reden. Und kaum geht man dann irgendwie aus dem Kultschock raus und ist auf dem Weg nach Hause, und man sieht, wie sich da irgendwie zwei Leute prügeln und man denkt sich, hey, eigentlich müsste ich doch da irgendwie sagen, hey, das geht jetzt gar nicht, irgendwie lauert doch mal auf damit, irgendwie sich auf die Fresse hauen ist voll der falsche Weg, kommt sofort wieder die Seele und sagt, nee, mach das nicht. Nee, lass das lieber sein. Ja, kann schon sein, wie das Wort Gottes sagt, irgendwie, dass man da irgendwie jetzt dazwischen gehen müsste. Oder kann schon sein, dass das Wort Gottes sagt, dass man irgendwie auch mal seinen Arsch aus dem Fenster hängen sollte. Und kann sein, wie das die Bibel wirklich sagt, man muss dazu stehen. Aber du weißt doch genau irgendwie, was dann passiert. Und du weißt doch genau, dann fängt das mit dem Mobbing wieder an und man wird gedisst und es ist alles irgendwie total scheiße. Also lass das doch lieber sein. Und das ist ja eine total krasse Spannung eigentlich, die man dann haben kann, dass auf der einen Seite der Geist will dahin und auf der anderen Seite wie das Seelische sagt, nein, irgendwie ich will lieber dahin. Und es kann nicht etwas sein, wo man total drunter leiden kann. Es gibt natürlich auch irgendwie so total willensstarke Superhelden, die das überhaupt nicht empfinden. Ich weiß, ich meine, es gibt halt auch so Typen, die haben so ein Selbstbewusstsein und die sind so heftig im Herrn, dass sowieso alle stramm stehen, wenn sie den Raum betreten. Aber das sind die wenigsten. Und bei uns Normalsterblichen mag das echt so sein, dass das Fleisch irgendwie noch sagt, nee, mach das lieber nicht. Und dann kommt das, was ich gerade irgendwie so als Proklamieren bezeichnet habe, dann kommen so richtig diese 25%, die auch wichtig sind, um im Glauben zu wachsen. Nämlich, dass man einfach anfängt, sich das selber irgendwie zuzusprechen, ich kann das schaffen. Das Wort Gottes sagt das, das kann wirklich gehen. Und dass man diesen Glauben einfach bekennt und das hat Macht, den Glauben zu bekennen. Ich meine, Paulus sagt wiederum im Römerbrief über die Bekehrung, über das Heil, wer mit seinem Herzen glaubt und mit seinem Munde bekennt, dass Jesus der Christus ist, der wird errettet werden, der kommt in den Himmel. Und der Glaube allein, das nützt nicht so richtig viel. Wenn man nur das Saatgut in der Hand hat, dann bringt das erstmal irgendwie gar nichts, sondern man muss halt irgendwie weitergehen und dazu kommen, dieses Saatgut auszugießen. Oder in der Offenbarung steht was über Leute, die den Teufel überwunden haben. Und das heißt, sie haben den Teufel überwunden durch das Blut des Lammes, also durch das, was Jesus gesagt hat und durch das Wort ihres Zeugnisses. Das heißt also, wir können überwinden einfach dadurch, dass wir den Glauben auch aussprechen, dadurch, dass wir es einfach auch sagen. Ich glaube, dass es geht, weil es im Wort Gottes steht. Und ich bin nicht abhängig von dem, was meine Seele sagt. Ich muss nicht immer das machen, wie wonach ich mich fühle, sondern ich kann das machen, was Gottes Wort mir sagt. Das ist einfach möglich. Aber dann ist es natürlich auch irgendwie blöde, dabei stehen zu bleiben. Und das ist das, was ich so manches Fall irgendwie so an dieser ganzen Proklamationslehre irgendwie vermisse, dass man sagt, so ja, das Wort Gottes muss einfach nur ausgesprochen werden. Und dann sitzen wir alle da und sprechen das Wort Gottes aus und stehen den ganzen Tag vorm Spiegel und proklamieren irgendwie wie blöde, nein, ich habe keine Menschenfurcht mehr, nein, ich habe kein Problem mit Minderwertigkeit mehr, ich bin wunderschön und ich bin total mutig und ich bin voll stark und ich bin ein super Mitarbeiter und ich bin dieses und ich bin jenes und es passiert gar nichts. Also was danach halt auch noch kommen muss, ist, wenn wir dadurch gewachsen sind, dass wir das Wort ausgesprochen haben und wenn irgendwie die Seele immer mehr irgendwie davon überzeugt ist, okay, hey, wir probieren das einfach mal, dann muss natürlich auch noch kommen, dass man es dann auch endlich tatsächlich macht. Denn solange wir einfach nur da sitzen und beten, hat ja noch keiner das Wort Gottes gehört. Und solange wir einfach nur da sitzen und irgendwie beten, haben wir vielleicht immer noch ein schlechtes Gewissen und fühlen uns immer noch scheiße und haben immer noch nicht in der Gemeinde mitgearbeitet und haben immer noch keinen Überweisungsträger für den Zehnten ausgefüllt. Und es hat sich eigentlich überhaupt nichts getan. Und das, was Jesus will, ist ja nicht, dass wir so ein Scheinleben haben, das bloß sich in unserem Kopf abspielt, irgendwie, wo wir nur drüber reden, sondern Jesus will, dass wir dieses echte Leben haben und dieses Leben muss man eben auch leben. Und deswegen ist dieser dritte Schritt so wichtig, dass man das, was man glaubt, das, was man von Herzen glaubt und wo man schon drüber geredet hat und gebetet hat, dass man es dann auch tatsächlich auslebt und dass den Worten Taten folgen. Also im Grunde genommen glaube ich, irgendwie, es gibt so einen Dreiklang, um im Glauben zu wachsen und dieses Leben zu kriegen. Das ist erstmal das Wort Gottes kennen, den Samen zu haben, sich dann auf das Wort Gottes zu stellen im Glauben und das zu bekennen. Und dann eben das Dritte, das Wort Gottes auch tun. Und das Gute ist, Es ist am Anfang schwer, aber es wird nachher immer leichter. Am Anfang mag einem das total blöd vorkommen, wie auf diese Weise zu beten und sich auf das Wort zu stellen und das zu sagen, wie das in Anspruch zu nehmen. Aber nachher, wenn man erstmal so ein bisschen Routine da drin hat, ist das irgendwie eigentlich eine ganz lockere Sache. Und danach, wie dieser dritte Schritt, der wird, glaube ich, ich habe noch nicht so die Erfahrung mit, nee, Quatsch, der wird auch irgendwie so mit der Zeit viel, viel leichter werden. Also je mehr man merkt, dass Gott auch dabei ist und dass es wirklich stimmt und dass Gottes Wort funktioniert, umso einfacher wird es auch sein oder umso einfacher wird es werden. Natürlich ist immer noch irgendwie so einiges an seelischer Abwehrhaltung da. Und es mag auch nach Jahren immer noch sein, irgendwie, dass die Seele immer noch sich ein bisschen unwohl fühlt. Und kann sein, dass man so diesen Bereich des Fleisches niemals hundertprozentig überwindet. Und dass immer noch irgendwie es so ist, dass unsere eigenen Wünsche und Lüste uns nach da ziehen und Gottes Wort nach dort. Aber es wird mit der Zeit wirklich einfacher werden. Je mehr irgendwie von diesem Zoo-Erleben da ist in unserem Dasein, umso einfacher wird das sein. Okay.